die Presse.
Schaffen wir das? Also wenn es eine wünschenswerte Transformation, wie ich sie im erneuerbaren Energiesektor sehen würde, schaffen wir das, den Sprung? Oder wird es eben so politisch, dass ein Backlash stattfindet?
Der Green Deal in Europa, der Inflation Reduction Act in den USA, Erneuerbare weltweit im Aufwind. Kurz schien es so, als wäre die Veränderung hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, zu einem neuen Wirtschaften, erfolgreich eingeleitet. Heute rangiert das Klima auf der Liste der Krisen unter ferner Liefen. Große Veränderungen bereiten in ungewissen Zeiten wenig Vergnügen. Die grüne Transformation scheint ins Stocken geraten zu sein. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist. Maya Göpel, Politökonomin und Transformationsforscherin, war bei mir im Podcaststudio zu Gast und hat darüber gesprochen, was in der Vergangenheit bei der Veränderung hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft schiefgegangen ist, wo man in einer Welt der politischen Umbrüche ganz besonders hinschauen sollte und worauf es beim Ausverhandeln gesellschaftlicher Werte besonders ankommt. Frau Göpel, Sie sind Politökonomin, Transformationsforscherin, Mitbegründerin von Scientists for Future, Autorin und Wissenschaftskommunikatorin. Sie sind dieses Wochenende als Ehrengast des Wiener Balls der Wissenschaften in Wien und es freut mich sehr, dass Sie auf Ihrem Wien-Besuch es auch zu uns hier ins Podcaststudio geschafft haben. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank.
Frau Göpel, es ist schon viel passiert im heurigen Jahr. Trotzdem stehen wir eigentlich noch am Jahresbeginn. Deswegen ganz am Anfang die Frage, ob Sie eigentlich mit einem persönlichen Vorsatz ins neue Jahr gestartet sind.
Ich habe eine sehr schöne Nachricht von einem Kollegen und Freund bekommen. Und der hat gesagt, es gibt ein Zitat, Maya, das brauchen wir jetzt immer wieder auf dem Nachttisch. Und das ist von Pippi Langstrumpf. Und sie hat nämlich gesagt, der Sturm ist stärker geworden, ich auch.
Ja, das passt ganz gut zu den Ereignissen, mit denen das politische Jahr 2025 begonnen hat. Erst vor wenigen Tagen ist in den USA Donald Trump im Amt angekommen. Das heißt, dort ist jetzt mit Klimaschutzmaßnahmen und Transformation erst einmal Schluss. Auch in Österreich sehen wir, dass aller Voraussicht nach insbesondere Förderungen aus dem Klima- und Umweltbereich zur Budgetsanierung gestrichen werden. Im deutschen Wahlkampf spielt die Klimakrise eine deutlich untergeordnete Rolle. Das alles scheint von demokratischen Mehrheiten gestützt. War es den Leuten schon zu viel mit der Transformation?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, differenziert zu bleiben. Also die Leute, die Wirtschaft, die Politik ist ja zum Glück keine homogene Masse, sondern es gibt unterschiedliche Stimmen und es gibt unterschiedliche Strömungen. Und es gibt auch eine Form, wie wir über die Leute sprechen, die es nicht leicht macht, die Klimathemen und die Nachhaltigkeitsthemen überhaupt an der Oberfläche zu lassen. Und deshalb vielleicht einmal die Allianzen anzuschauen, die es noch gibt und dann vielleicht auf den zweiten Punkt nochmal einzugehen, wie wir uns selbst im Weg stehen bei dem Wahrnehmen, dass es durchaus wirklich noch viele Personen gibt in den Umfragen im europäischen Raum, deutliche Mehrheiten, die sagen, das Klimathema ist nicht weg und ich möchte, dass wir das in den Griff bekommen. Im Moment fehlt mir die Fantasie, wie es gelingen kann. Aber da nochmal den Punkt zurück zu, warum passiert noch viel, was wir auch sehen sollten, weil momentan auch da die Aufmerksamkeit nur auf die, die am lautesten brüllen und die Abrissbirne schwingen, geleuchtet wird und natürlich nicht so stark diejenigen, die sagen, nee, wir machen da jetzt weiter. Die gibt's aber auch, also angefangen mit Kalifornien und anderen demokratischen Staaten in den Vereinigten Staaten. Also die USA sind nicht raus aus der Klimaagenda. Erinnert mich so ein bisschen wie an Al Gore. Ich war in Bali auf der Klimakonferenz damals, wo Bush zum ersten Mal gewählt worden war und er gesagt hat, wait for us. We're coming back. Und so ein bisschen war es ja jetzt auch Trump erste, dann kam Biden dran und jetzt haben wir natürlich eine stärkeren Backlash, aber auf der anderen Seite durchaus auf der staatlichen Ebene, der bundesstaatlichen Ebene komplettes Commitment. Gerade weil der Inflation Reduction Act ja auch wirklich geschafft hat, die Klimathemen mit wirtschaftlichen Themen so zu verbinden, dass da auch eine Aufbruchsstimmung und Arbeitsplätze entstanden sind. Und diese Elektrifizierung und erneuerbare Energien generieren, ich glaube nicht, dass das zurückgedreht wird. Wahrscheinlich werden wir sehen, dass zusätzlich die fossilen Energien wieder freigesetzt werden. Also dieses Phasing Out wird zurückgenommen, aber die Basis von Klimatechnologien, das wird keiner mehr wieder rausnehmen. von daher ist das ganz zentral, das zu sehen. Wir sehen das Gleiche auch auf dem europäischen Kontinent, wo einige sagen, ja wunderbar, endlich weg mit dem Zeug, fand ich eh schon immer doof. Also trennen sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wo andere dann natürlich sagen, nee, jetzt erst recht. Und das ist eigentlich jetzt das europäische Momentum, zu sagen, wir halten durch und wir positionieren uns damit auch in einer anderen Form in dem globalen Wettbewerb, der da jetzt gerade sich intensiviert. Und genau deshalb ist so dieses anständig hingucken, sorgfältig schauen und die Allianzen eventuell dann nochmal neu konfigurieren, absolut zentral. Und dann natürlich auch entsprechend darüber berichten. Damit wir nicht immer diese etwas leiseren Stimmen, die einfach jeden Tag pragmatisch weitermachen und sagen, wir bringen die Lösung raus. Kommunen in Deutschland sind da ganz wegweisend auch, weil sie auch sagen, die Klimaadaption, Anpassung an das, was passiert, müssen wir eh machen. Dann lasst uns das in einer Form machen, mit dem wir auch die Klimagase einfangen. Da passiert ganz viel und das dürfen wir nicht vergessen.
Ich mag trotzdem noch einmal kurz bei den USA bleiben. Da ist mir als Analyse präsentiert worden in den letzten Tagen, das Pendel schwingt zurück. Es war einfach zu viel, zu schnell auf einmal. Jetzt geht's halt kurz mal wieder in die andere Richtung. Passiert so nachhaltige Veränderung in Gesellschaften, also nach dem Motto zwei Schritte nach vorne, einer zurück?
Also wir sehen, wenn man so ein bisschen rauszoomt auf eine Längerfristigkeit, häufig so Anlaufphasen, also wo es nie linear verläuft und jetzt immer mehr, sondern es gibt natürlich auch immer Gegendruck. Also wir sprechen ja auch davon, dass man Dinge loslässt, dass man Strukturen wandelt, dass man damit Identitäten und Privilegien auch neu verteilt. Das ist natürlich nicht konfliktfrei und deshalb ist es immer mit einem Ringen verbunden. Und dann gibt es so Beschleunigungsmomente, wo wir dann eben von einer Beschleunigungsphase und eventuell einem Kipppunkt sprechen, wo es dann entschieden wird, schaffen wir das? Also wenn es eine wünschenswerte Transformation, wie ich sie im erneuerbaren Energiesektor sehen würde, schaffen wir das, den Sprung? Oder wird es eben so politisch, dass ein Backlash stattfindet? Und da ist mir aber ganz, ganz wichtig, weil diese Story, ihr habt es übertrieben und deshalb ist es natürlich zurückgeschwungen. Das ist natürlich Quatsch, wenn man sich anguckt, was da konzertiert an Macht sich zusammengebündelt hat und wie tatsächlich sogar die Geschichte, gibt es jetzt auf der Ebene der Vereinten Nationen ja eine eigene Aufklärungsinitiative, zu zeigen, wie stark die fossile Lobby dabei ist, in demokratischen Gesellschaften das Narrativ zu stärken, dass die Bevölkerung das nicht mehr will. Sodass dann eben dann politische Repräsentantinnen, die sich warm laufen, um gewählt zu werden, sich nicht mal mehr trauen, das zu setzen oder eben bezahlt zu großem Teil auch dann ja auch richtig in die Mangel genommen werden. Gerade auf Social Media oder in Deutschland haben wir eine Springerpresse, die das gerne mit betreibt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es nicht einfach natürlich zurückschlägt, sondern es ist politisch. Und jetzt, gerade weil es so kurz vorm Kipppunkt in Richtung wirklich Loslassen von fossilen Energien war, gab es jetzt ein konzertiertes Aufbäumen, was ich ein altes System nennen möchte, was natürlich auch wunderbar gezeigt wurde, beispielsweise von dem fast panischen Brief der OPEC-Staaten an den COP-Verhandlungsführer vor einem guten Jahr in Dubai noch. Oh mein Gott, wenn jetzt in dem Treaty wirklich steht, fossil free, anstatt einfach nur das CO2 können wir irgendwann wieder einfangen, aber freilassen dürfen wir es schon, dann hätten wir jetzt wirklich eine Attacke auf unser Geschäftsmodell. Das darf man alles nicht vergessen. Also diese soziologischen Analysen, so Mädels, sehr gerne dann auch gegen die jungen Frauen gerichtet oder diese utopischen Transformationsforscherinnen. Ich habe da in meinen Debatten. Jetzt wisst ihr, wie die Wirklichkeit aussieht. Setzt euch mal wieder hin und kommt mal wieder klar. Nee, das ist hochpolitisch. Da sind Kräfte sehr ungleich verteilt. Aber das heißt überhaupt nicht, dass da was natürlich ist.
Wir standen quasi kurz vor dem Kipppunkt zu dieser neuen Gesellschaft, haben Sie gesagt. Jetzt befürchten manche Beobachtenden den Kipppunkt, also dass wir uns dem Kipppunkt in die andere Richtung nähern. Also dass da unser bisheriges demokratisches Wertesystem kippen könnte, wenn sich die Entwicklungen so weiterentwickeln. Teilen Sie diese Angst?
Ja, und ich denke, das ist auch das, was wir ganz dringend benennen müssen, dass ja jetzt nicht nur um eine Agenda gerungen wird, also gesagt wird, innerhalb der Aushandlungsprozesse von Demokratien setzt sich jetzt die andere Meinung wieder durch oder setzen sich andere Präferenzen wieder durch. Dann könnte ich immer noch darüber streiten, ob nicht die Politik trotzdem einen Auftrag hätte, Schaden von einer Gesellschaft abzuwenden und dann eben mehr aufzuklären. Aber im Zweifel, in der Finanzkrise haben wir es auch gemacht, zu sagen, wir müssen da jetzt handeln und wir sehen zu, dass es sozial einigermaßen gerecht zugeht. Das wäre ja ein Aushandeln innerhalb eines demokratischen Verständnisses von Regieren. Und was wir jetzt aber sehen, ist ja, dass von denjenigen, die auch auf den fossilen Energie sitzen, eine andere Form des Regierens nach vorne getragen und legitimiert wird. Und das ist sehr autokratisch. Ich würde sagen, inzwischen kann man in den USA nach dem Trump-Coin sagen, kleptokratisch. Und dann ist ganz viel Performance, ganz viel zeigen, demonstrieren, mit dem Stift haue ich eure ganze Agenda weg und ich bin jetzt eigentlich ein Kaiser, ein Imperator und wer jetzt nicht mit mir spielen möchte, weil ich habe mir die ganzen großen Tech-Bros auch schon daneben gestellt, wird ein Problem bekommen. Und das ist ja genau das, was er tut. Was er androht, ist Vergeltung. Und es ist nicht mehr demokratisch und deshalb ist es so wichtig zu unterscheiden, dass demokratisch gewählte Parteien nicht immer demokratische Parteien sind. Das diskutieren wir in Deutschland mit der AfD. Ich bin mir nicht sicher, wie es hier in Österreich diskutiert wird. Da traue ich mich nicht reinzugehen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir verstehen, wie ein Kaputtmachen von Institutionen und ihrer Unabhängigkeit und Qualität immer Programmatik ist von nicht demokratischen Parteien. Die können gewählt werden, weil die auch das fröhlich frei vom Himmel runter erzählen, wofür sie angeblich stehen. Aber wenn sie als allererstes sich Mühe geben, Gerichte, unabhängige Medien und die Wissenschaft zu muten und sehr viel Macht zu konzentrieren und auch die Elite ein Stück weit zu spalten, mach mit bei mir oder es gibt eben diese Vergeltung, haben wir bei Jeff Bezos sehen können, haben wir bei Mark Zuckerberg ja sehen können. Das Gespräch hätte ich gerne mal gehört, wo Trump und Musk ihn in die Mitte genommen haben. So, und deswegen ist das wichtig zu benennen. Das ist gerade ein Kippen aus dem demokratischen Regieren in eine Tyrannei.
Zu dieser neuen Art des Regierens, die Sie gerade beschrieben haben, gehört auch die totale Absage an die internationale Klimadiplomatie dazu. Also Trump ist in allen Belangen kein Freund multilateraler Verantwortung und ganz besonders, wenn es um Klimapolitik geht. Also er bevorzugt für sich den besten Deal gegenüber internationaler Kooperation. Dabei waren wir uns ja eigentlich, so die Annahme, lange Zeit sehr einig, dass große globale internationale Probleme nur durch Zusammenarbeit gelöst werden können, durch gegenseitiges Vertrauen, aber auch gegenseitige Kontrolle. Wie kann da Kooperation, Lösungsfindung funktionieren, wenn einer einfach nicht mitmacht?
Ja, das ist ja der Suchprozess aus der Wissenschaft, ja auch dieses Beschreiben von bestimmten unterschiedlichen Problemen und welche Lösungsoptionen überhaupt auf dem Tisch liegen. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, sind ja die Global Commons. Also im Grunde genommen das, was wir geschenkt bekommen haben, ein stabiles Klima, Biodiversität, Wasserkreisläufe, die uns alle wieder diese Ressourcen, auf die wir zugreifen, jedes Jahr neu zur Verfügung stellen oder in eben einer stabilen Balance halten. Und dass wir wissen, dass die sich nicht an nationalstaatliche Grenzen halten, sondern deshalb in Kooperation geschützt werden müssen, damit sie nicht so weit ausgebeutet werden von individuellen Strategien, dass in der Summe wir ein Riesenproblem bekommen. Und deswegen war die ganze Idee mit der internationalen Kooperation und mir ist auch immer so wichtig zu betonen, wann kam das raus? Also wann sind die Institutionen dafür geschaffen worden? Das war nach zwei Weltkriegen. Und da war klar, dass wir anfangen, Antworten zu suchen. Wie kann man so etwas verhindern? Da ist auch die internationalen Menschenrechte sind da verabschiedet worden. Da sind die Institutionen der globalen Kooperation geschaffen worden. Aus dem Bewusstsein heraus, dass wir anfangen, die Welt so zu vernetzen, dass wir das tatsächlich jeweils einzeln gar nicht mehr gut in den Griff bekommen. Und wenn jetzt Einzelne aussteigen, aus dem Befund heraus, wir sind stärker, wir können wahrscheinlich uns Dämme bauen, uns auf irgendwelche Burgen setzen oder im Zweifel neue Flächen dazu holen, wie es jetzt ja auch deklariert wird, dann ist das natürlich ein wirklich imperialistischer Ansatz, der nicht mehr mit multilateralem Aushandeln zu tun hat. Und das ist maximal schwierig. Und deshalb ist es eben jetzt auch die Suche, wie kriegen wir Allianzen geschmiedet, die immer noch die Lösungen in die Welt bringen wollen, die globalisierbar wären. Also die sagen, wir machen trotzdem weiter, weil mittelfristig, selbst wenn es jetzt kurzfristig sehr schwer wird, wenn wir diese Idee von Frieden auf dem Globus und Kooperation und möglichst Platz für viele Völker und dann auch Menschen erhalten möchten, dann brauchen wir sowieso die Lösung, um sie zu verbreiten. Und das wäre für mich jetzt eben diese Allianz, ob wir es Klimaclubs nennen, wie es ja schon mal proklamiert wurde, für die Erneuerbaren oder eben tatsächlich Ressourcenpartnerschaften, plurilaterale Handelsabkommen von denen, die sagen, wir bemühen uns dafür zu kompensieren. Im Kongo passiert ja gerade dankenswerterweise was, stark von der Europäischen Union geschützt zu sagen, dort werden die Biodiversitäts-Hotspots jetzt so kultiviert, dass sie erhalten werden und dafür werden Menschen bezahlt, sodass endlich diese Jobs und Erhaltung zusammenfinden. Und diese Partnerschaften wirklich systematisch auszubauen und auch zu überlegen, wie kriegt man die in einer gewissen Größenordnung geschützt. Wenn es multilateral nicht mehr geht, müssen wir plurilaterale Antworten finden.
Welche ganz konkreten Aufgaben oder Chancen oder Möglichkeiten auch sehen Sie gerade für Europa, sich da in diesem sich neu formenden Gebilden zu positionieren?
Also wir hören sehr viel und ich halte das für eine richtige Analyse, zu sagen, jetzt ist der Moment für den nächsten Integrationsschritt. oder wir werden das europäische Projekt mit dieser Ambition, da einen Kontinent zu vereinen und gemeinsam für auch eine bestimmte Idee des Umgangs miteinander und einem Wohlfahrtsversprechen ja auch an die Bevölkerung, das werden wir nicht nationalstaatlich hinbekommen. Das wissen auch alle. Also die ökonomischen Analysen sind da eindeutig und im Moment sehen wir die Wirtschaftsinstitute und sogar sämtliche Arbeitgeberinstanzen, die sagen, also diese Dexit-Ideen, die da von der AfD propagiert werden, wir wären national irgendwie stärker und eine Währung zurück. Das ist natürlich eine Kapitulation im Grunde genommen. Damit werden wir nicht die Volkswirtschaft wieder aufbauen. Und da haben wir vielleicht glücklicherweise politökonomische Zwänge, die sagen, entweder wir stärken den Binnenmarkt, dafür gab es ja auch viele Gutachten, sei es der Letta-Report oder der Draghi-Report. Wir können die Wettbewerbsfähigkeit durch besseres Kooperieren und ein Bündeln der Ressourcen und ein Zusammenführen der Infrastrukturen ganz anders vergrößern. Also wir haben eine Skalierungsmöglichkeit und wir haben dadurch einen Sicherheitsgarant, sei es, dass wir die Energienetze noch mehr integrieren und die Speicher einbauen. Im Moment kalibrieren wir uns ja schon gut aus, dass wir die Forschung und Entwicklung nochmal bündeln. Diese Kapitalmarktunion geht ja in die Richtung, dass man versucht, auch Geschäftsmodelle, Steuerauflagen so weit eben zu harmonisieren, dass wir innerhalb von Europa vielleicht Merger und Acquisition mehr stärken, damit auch dieser Druck von außen ein bisschen geringer wird. Dass wir aber tatsächlich auch eine Verständigung darüber anbieten, wie sich die Form, wie in Europa gewirtschaftet wird, von dem US-amerikanischen unterscheidet. Und das ist die soziale Base. Weil wir das natürlich sehen und eine gewisse Integrität auch. Also ich glaube, je mehr das auf der anderen Seite erodiert, umso mehr wird ja auch gespürt, dass im Grunde genommen das rechtsstaatliche Versprechen, dass ich auch meine Meinung sagen darf oder andere Meinungen vertreten darf, ohne dass dann mein Geschäftsmodell als nächstes torpediert wird, kann auch ein großer Attraktor sein. Und das sehen wir zum Teil in der Startup-Szene, auch was so entsteht und mit welchem Mindset es entsteht. Und dann sprechen wir immer wieder drüber, aber die Skalierung funktioniert nicht, weil das Geld ist nicht da, weil die Regularien sind zu eng. Und ich glaube, dass wir da ganz viel Spielraum haben. Jetzt werden einige sagen, oh, schon wieder das Politökonomische, das Projekt war doch größer. Und da würde ich ein bisschen Pragmatismus werben und sagen, wir können doch trotzdem unsere Werte darin manifestieren, dass wir sagen, wir machen die Innovationsagenda auf die globalisierbaren Lösungen. Das heißt, selbst wenn wir auch die Resilienz des eigenen Kontinents stärken, machen wir das nicht in Abschottung, sondern in Kooperation mit like-minded Partners und dann mit der Intention, die Lösungen anbieten zu können, wenn die Krisenhaftigkeit anderswo vielleicht zu groß wird.
Also definitiv mehr statt weniger Europa, habe ich unbedingt jetzt herausgehört. Wir befinden uns ja zufälligerweise auch gerade in Österreich und Deutschland in Perioden des Machtwechsels. In Deutschland ist die Ampelregierung angetreten als sogenannte Fortschrittskoalition, geht jetzt in die Wahlen als eine der unbeliebtesten Regierungen aller Zeiten. Was ist da schiefgegangen? Hat man den Fortschritt nicht geliefert oder ist der Fortschritt nicht gut angekommen?
Also als Systemwissenschaftlerin mache ich immer so mehrere Gründe, nicht eine Kausalität. Und ich glaube, es war ein Potpourri. Also am Anfang hat man ja auch wirklich gesehen, wie es gut funktioniert hat. Also wie das Zusammenwirken funktioniert hat, wie eine liberale Partei mit Freiheitsenergien auf den russischen Angriffskrieg reagiert hat, dass dann einfach die Energiewende normalisiert als Gesellschaftsprojekt und nicht mehr als ein grünes gesehen wurde. Dann war es vielleicht ein bisschen zu stark gesteuert. Also dieses Vorziehen von dem Heizungsgesetz war ein bisschen zu rapide. Beziehungsweise habe ich aus der Wirtschaft gehört, die Konsultationen waren zu gering zwischen denjenigen, die es dann umsetzen sollten und natürlich denjenigen, die dadurch Verluste erleiden würden. Und da wurde natürlich unheimlich viel auch PR betrieben und auch im Endeffekt über Gesetze diskutiert, die nie auf dem Tisch lagen. Also in UK hat man inzwischen nachgewiesen, wie die Gaslobby mit PR-Kampagnen so Wärmepumpen etc. auch diskreditiert hat und vor allem dazu gesorgt hat, dass niemand mehr versteht, unter welchen Bedingungen, und welchen Kosten die eingebaut werden können. Und so ein bisschen sowas in der Richtung hatten wir tatsächlich bei uns ja auch. Also ich habe selten so eine konzertierte Kampagne gegen einen bestimmten Gesetzentwurf und damit dann auch aber eine Partei und einen Minister gesehen. Und danach war ja irgendwo so dieses Ringen, wer hat die Deutungshoheit darüber, was jetzt das Wirtschaftsmodell in Deutschland ausmachen kann. Die Schuldenbremse war wirklich etwas, wo ja zum Schluss genau ein, ich erinnere noch, wie Rudi Bachmann, einer unserer führenden Ökonomen in der Kanzleramtsrunde, wo viele Ökonomen eingeladen waren und ich auch sitzen durfte und der Kanzleramtsminister Schmidt sagte, so, jetzt gehen wir mal von Twitter runter und reden mal vernünftig miteinander. Und auf dem Panel hieß es dann, ja lieber Lars Feld, du bist der Einzige, der überhaupt noch die Schuldenbremse für in ihrer heutigen Form für hilfreich hält. Und du bist natürlich der direkte Berater von Christian Lindner. Also dieses Festbeißen an der Schuldenbremse, da gibt es kaum eine Antwort. Antwort drauf, außer so ein bisschen rumzuspekulieren. Aus meiner Sicht ist das dieser Trade-off. Sozialstaatlich können wir uns das nicht mehr leisten. Das heißt, da sollten wir rückbauen, weil sonst können wir uns die ganzen anderen Investitionen eben auch nicht mehr gönnen. Also das ist ein bisschen so ein Erpressermomentum da schon drin ist. Und die andere Thematik ist dann natürlich auch zu fragen, was ist mein Verständnis von einer Regierungskoalition? Also da hat ja sogar irgendwann Herr Merz gesagt, was Herr Lindner zum Schluss gemacht hat, hatte mit dem Koalitionsvertrag ja nichts mehr zu tun. Und ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, dass wir, wie man bei Trump ja gesehen hat, Wahlversprechen und Wahlprogramme nicht als reine künstlerische Darbietung im Grunde genommen und Sale, also Verkaufsstrategie sieht, sondern sagt, das muss schon auch ein Versprechen sein, dass man sich dran hält. Und erst recht einen Koalitionsvertrag. Also wenn ich da vereinbart habe, auf der Basis können wir gemeinsam agieren, dann sollte das Regierungshandeln sich auch an diesen Zielen, die vereinbart wurden, orientieren und nicht an der Sonntagsfrage oder einem mehr und mehr stattfindenden Instrumentalisieren. Also ich glaube, dass da ein ganz schöner Druck auf die FDP aufgebaut wurde, zu sagen, ihr müsst das jetzt hier alles verhindern. Also Thema den Backlash inszenieren. Und dann hatten wir natürlich mit der Opposition eine sehr gekränkte sogenannte Volkspartei, die alles gegeben hat, um tatsächlich auch medial nicht mitzuziehen und zu sagen, das sind vielleicht gute Schritte, hier würden wir adaptieren, sondern im Moment hört man ja nur, komplett andere Politik, muss alles anders gemacht werden, was sowohl aus der Wirtschaft als auch der Bevölkerung nicht positiv bewertet wird, sondern als reiner Zickzackkurs und im Zweifel eben auch ideologisch, weil erstens gibt es jetzt ein Wahlprogramm, was überhaupt nicht gegenfinanziert ist. Vorher hat man auch auf die Schuldenbremse drauf gedrückt und jetzt verspricht man was, wo man sich fragt, wo soll das ganze Geld eigentlich herkommen? Und als nächstes natürlich rumzulaufen und sagen, alles, was Habeck angefasst hat, muss man wieder zurückdrehen, weil das ist per se ideologisch und schlecht. Also wenn ich die Ziele noch ernst nehme, werde ich ähnliche Gesetze machen müssen, weil es gibt ja eine Wirksamkeit. Also gute Politik beschäftigt sich ja nicht mit der Sonntagsfrage und wie kann ich meinen politischen Gegner niederringen, koste es, was es wolle, sondern sollte eigentlich sich dem Erreichen gesellschaftlicher Ziele verbunden fühlen. Und diese Wirkungsorientierung, die würde dann ja dazu führen, dass ich vielleicht sage, ich besser hier und da noch ein bisschen nach bei der Kraftwerkstrategie, um jetzt mal die Energieversorgung wieder als Beispiel zu nehmen. Aber ich behaupte nicht, dass man die komplett jetzt auflösen und wieder alles anders machen muss, inklusive den Investments, auch jetzt zum Beispiel bei den Berichtspflichten und bei der Nachhaltigkeitsstrategie für die Unternehmen. Viele haben da rein investiert und sagen, es macht für uns ja auch total Sinn, diese Datenpunkte zu erheben, weil das unser eigenes Risikobewusstsein schärft und dann natürlich auch die Potenziale sichtbar macht. Und erst dann, wenn wir die Datenbasis verbessert haben, kann Politik auch feiner steuern. Wir müssen da raus aus dieser Gießkanne. Und da zu sagen, wir hauen das alles wieder zurück, ist im Grunde genommen genau wieder dieser Zickzackkurs, diese Verunsicherung, die eigentlich die Dynamik hemmt. Man kann es vereinfachen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es zu komplex geworden ist und dass man es schon ein bisschen auch digital unterstützt und an einen Ort berichten und nicht an 15. So, das sehe ich alles ein. Aber diese Verbindlichkeit und die Richtungssicherheit, die ist ja genau das, was Wirtschaft braucht, um zu sagen, jetzt können wir investieren, jetzt können wir planen, jetzt können wir auch längerfristige Verträge, gerade bei Infrastrukturen, überhaupt abschließen, weil die ja über eine Legislatur oder zwei Jahre von politischem Kampf hinaus wirken müssen.
Wie haben Sie insbesondere die Rolle der Grünen in dieser Gemengelage beobachtet? War man da vielleicht auch zu schlecht vorbereitet auf das, was kommt?
Ja, die Frage ist spannend. Also niemand in dieser Fortschrittskoalition hat sich, glaube ich, gewünscht, dass direkt nach der Corona-Pandemie auch noch ein Angriffskrieg im Nachbarland stattfindet. Und ich finde, das ist auch etwas, was immer unter den Tisch gekehrt wird bei den Attacken. Also ich kenne keine Regierung, die noch Corona aufbereiten musste. Ich sage nicht, dass das gut funktioniert. Ich finde es unverständlich, warum wir keine Enquete-Kommission oder Bürgerrat irgendwas machen, was das Vertrauen zurückgewinnen könnte. Aber es war ja ganz reaktiv. Und ich habe zum Teil mit dem Staatssekretär gesprochen im Wirtschaftsministerium und gesagt, wir kommen noch gar nicht ins Gestalten, weil wir immer noch dabei sind, die Corona-Hilfen abzuarbeiten und zu gucken, wo muss man was zurückzahlen, zurückfordern. Also es war ganz viel Reparaturmodus, Reaktionsmodus und von außen getrieben. Und da kann ich natürlich nicht die Regierungsleistung komplett vergleichen mit den anderen. Und dann glaube ich schon, dass der Shift, der stattgefunden hat, der war, dass die Grünen als Erste ausformuliert haben, dass die Transformation nicht, ohne dass wir es merken, in unsere Alltagsstruktur reinkaskadiert. Das war ja das, was die Parteien davor immer so ein bisschen versprochen haben. Die haben gesagt, ja, das ist okay, ab morgen fährt dann alles irgendwie elektrisch und ihr merkt das gar nicht. Und dann ist irgendwie alles so ein bisschen nachhaltig und eigentlich muss sich kaum jemand verändern. Wir machen das schon so. Und dieses Versprechen funktioniert natürlich nicht, wenn ich über Strukturwandel spreche. Und dagegen sind die Grünen mit einer Ehrlichkeit angetreten und haben, glaube ich, rasant unterschätzt, was das bedeutet und mit welchen Allianzen man das vielleicht anders hätte vorbereiten können. Jetzt kommt aus der Wirtschaft ganz stark die Stimme, ne, wo wieder zurückgerollt wird und wieder Normalismus erklärt wird von den großen Parteien, die sagen, nee Leute, also es funktioniert halt nicht. Also es wird kein konstruktives Wohlfahrtsmodell oder Wirtschaftswachstum rauskommen, wenn wir nicht strukturell was ändern. Das heißt, wir müssen das jetzt verkünden, dass wir die Dinge anders machen sollten. Und das ist sehr interessant, wie die Akteursgemengelage eigentlich so ein bisschen sich ändert. Wer sich traut, in dem Fall muss man ja fast sagen, auszusprechen, dass wir einige fundamentale Neustrukturationen eben brauchen und dass es dann darum gehen muss, Paketdeals zu schnüren. Vor dem Begriff Deals will ich eigentlich gar nicht mehr benutzen. Policy-Pakete zu schnüren, wo man mit großer Transparenz, und das wäre der Unterschied zu den reinen Deals, zeigt, wie es auch die Verteilung von Kosten und Nutzen. Also diese faire Verteilung, das sehen wir immer wieder. Und ich kriege so viele Briefe, wenn die Reichen nicht und die Politiker nicht und die, die auschecken können, die machen nicht mit und wir sollen uns alle ändern, dann nein. Also da ist so ein bisschen dieser soziale Kontrakt sehr erschüttert gerade. Das heißt, wie kann ich eine Verteilungsgerechtigkeit in dem Umbau erreichen, wird eine ganz, ganz wichtige Komponente sein. Und die einfach zu sagen, wir drücken auf die sozialstaatliche Sicherung, damit die Leute aus lauter Versorgungsangst mehr mitmachen und gleichzeitig lassen wir die Steuern für all die, die eh schon viel haben, ohne da irgendwelche Auflagen zu machen, ob die auch investieren müssen, ob die wirklich Arbeitsplätze schaffen müssen, ob die wenigstens ihr Geschäftsmodell updaten müssen. Das ist natürlich eine reine vermögensbildende Maßnahme bei denen, die es wirklich nicht notwendig haben. Und das wissen die Leute inzwischen. Ich frage mich wirklich, wie so ein Verband der Familienunternehmer denkt, dass das nicht durchsichtig ist.
Weil Sie jetzt schon die Corona-Pandemie angesprochen haben, da haben wir ja als Gesellschaft eine Krise erlebt, die wir uns davor nicht hätten vorstellen können. Und eigentlich wäre das ja ein guter Nährboden für Veränderung und Transformation vielleicht auch gewesen. Wir kennen alle die Geschichten, wie das auf persönlicher Ebene passiert ist, wie Menschen ihr Leben überdacht haben, wie sich Prioritäten verschoben haben für einzelne Menschen. Gleichzeitig haben wir auf gesellschaftlicher Ebene ganz neue Konflikte daraus entstehen sehen. Haben wir die Chance zur Veränderung als Gesellschaft dieser Krise irgendwie nicht gut genützt?
Auf jeden Fall. Also es war ein ganz großes Bewusstsein. Und die riesige Herausforderung, deshalb bleibe ich bei dem Politökonomischen, ist ja, dass wir vor allem diese Versorgungssicherheit oder die Idee von Wachstum, die Idee von Stabilität in Finanzmärkten und so weiter, riskieren, wenn wir einfach mal Dinge sehr anders machen. Also das ist ja Disruption für sehr konsumorientierte, sehr absatzforcierte Geschäftsmodelle. Kann man sagen, in der Summe kann das Einzelunternehmen nichts dafür, aber strukturell hemmt das natürlich die Veränderung. Und das sehen wir, dieses weniger Konsumieren, sich vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Zeitwohlstand und dem Reparieren aufzuhalten, das haben viele genossen. Und dann hieß es aber, ja, aber das, jetzt müssen wir zurück zum Normalen, weil es fängt an zu ruckeln, weil die Absatzzahlen gehen runter. Wir hören ja auch im Moment jetzt in Deutschland, wir haben ein riesen Nachfrageproblem. Wieso sitzen die Menschen so auf ihrer Kohle? Die sollen die endlich mal ausgeben. Anstatt dass wir sagen, okay, Sekunde, wenn wir in Ruhe draufschauten, ist das eine super Nachricht, weil wir ja wissen, dass der Überkonsum den Planeten zerstört und wir eigentlich davon ausgehen, noch mehr arbeiten, noch mehr arbeiten, um noch mehr zu produzieren, stresst ja inzwischen ganze Familiensysteme extrem und dann zu sagen, wir sind eigentlich gut versorgt, wir haben gar nicht mehr das genuin eigene Bedürfnis, ständig mehr zu shoppen, da müsste ja das Marketingbudget inzwischen so hochgefahren werden, dass ich nie auf die Idee komme, ich hätte genug. Aus diesem Befund heraus, wir könnten eigentlich in ein nächstes Niveau shiften, so eine Art Steady-State-Ökonomie, ne, wo wir sagen, wir stabilisieren den Ressourcendurchsatz, wir stabilisieren das, was wir die ganze Zeit neu produzieren müssen und gucken, wie wir den Zugang und das Nutzen für alle verleichtern. Das bräuchte eine ganz andere ökonomische Betrachtung, das bräuchte eine ganz andere ökonomische Modellierung, das bräuchte Plan B sozusagen als Ausgangspunkt von dem, wie Wissenschaft drauf guckt, wie man diese Umbruchphase navigieren könnte, ohne dass es finanziell eben sehr schwierig wird. Weil die Erwartung an Rendite und Dividenden ist ja hoch. Und das heißt, wir sprechen gar nicht über die Chance, sondern wir haben nur gesagt, ihr müsst zurück zur Normalität, sonst ist es alles problematisch. Und das ist natürlich genau das Problem, dass dann irgendwann der Eindruck entstand, naja, also ich muss schon immer mehr konsumieren und auch wieder mehr ranklotzen, weil sonst haben wir hier ein Problem.
Was können wir jetzt daraus lernen für die Veränderung, die wir bewerkstelligen müssten, um der Klimakrise eine Antwort zu bieten?
Also für mich sind drei Punkte total wichtig. Das erste ist weiter darüber sprechen, dass das kein Thema ist, was weggedrückt ist, sondern das ist eine Realitätsveränderung, die uns immer wieder begegnen wird. Und deshalb möchten wir gerne von Führungskräften aus der Wirtschaft und aus der Politik wissen, wie sie diese Risikokalkulation ernst nehmen. Was kostet es uns, nicht zu verändern? Wird nie mit erzählt, wenn wir darüber sprechen, was die Alternativen uns aufbürden. Es ist ja nicht so, dass der Status quo nicht wirkt. Und diese Wirkung muss ich genauso transparent hinlegen wie die Wirkung der Veränderungsmaßnahmen. Erst dann kann ich davon sprechen, dass wir eine demokratisch aufgeklärte Willens- und Meinungsbildung über die Optionen haben können. Das wäre Schritt eins, diese Transparenz. Das zweite sind die Bemühungen, die aus der EU gekommen sind. Wie können wir Finanzwerte und Realwerte eigentlich wieder zusammenbringen? Also die soziale und ökologische realweltlichen Effekte in den Geschäftsmodellen auszuweisen und dann durch ein Anpassen von Förderbedingungen, von Steuersystemen, von Subventionen im Zweifel, aber bitte auch temporär und mal die Schädlichen rausnehmen, zu sagen, wir orientieren jetzt die Rahmenbedingungen für Märkte, Wachstum hat ja nicht nur eine Höhe, sondern auch eine Richtung, voll auf die nachhaltigen Angebote. Und das ist natürlich die nächste Gedanke oder der gewesen, der in dem Green Deal durchkaskadiert ist, was ich noch nirgendwo gesehen habe sonst. Das war zum ersten Mal ein Whole-of-Government-Approach. Da sollten wir so stolz eigentlich drauf sein, weil es von der Denke, wie könnten wir unsere Ziele tatsächlich erreichen, am konsequentesten gewesen ist, dass sich sämtliche Mittel auch auf die Zielerreichung ausrichte. Thema Wirkungsorientierung in der Politik. Und der dritte Punkt ist dann natürlich, das auch zu zeigen, was wir aufbauen. Also wie sprechen wir über erfolgreiches Wirtschaften? Nicht mit den blöden Indikatoren, die komplett sozial und ökologisch blind sind. Und dann sagen wir, Mensch, Milei ist doch super. Guck mal, was der da jetzt freigesetzt hat an Wirtschaftsboom oder der Trump-Wirtschaftsboom, an dem wir jetzt alle mitverdienen sollen. Wenn ich sage, komplette Ökosysteme stehen zum Ausverkauf. Wenn ich sage, ich verscherbel jetzt, wie in Argentinien, das Staatseigentum und Investoren, die von außen kommen, müssen auch nicht wirklich Steuern bezahlen. Ja, dann muss ich mich nicht irgendwie stolz fühlen, dass ich ein ökonomisches Bonanza freigesetzt habe. Dann ist das halt ein Ausverkauf. Aber der wird mittelfristig natürlich genau zu den Versorgungsunsicherheiten und Risiken führen, die wir in anderen Ländern ja auch schon beobachten können. Das heißt, wie können wir auch da die Erfolgsvermeldung anstatt die Berichtspflicht nach vorne bringen, weil wir dann ja auch wieder sehen, was bauen wir zu. Also was entsteht an erneuerbaren Energien, was entsteht an regenerativer Landwirtschaft, wie haben wir die Böden wieder aufgebaut, welche Kommunen haben es geschafft, klimaresilient zu werden und dabei Nature-Based Solutions einzubauen. Also die Geschichten des Erfolgs von den ökonomischen Blindflug zu befreien.
Sie haben es anfangs erwähnt und es kommt auch in Ihrem Buch, werden Sie auch angeführt. Es gibt einige Umfragen, die immer wieder zeigen, dass Klima und Umwelt wirklich einer breiten Mehrheit ein großes Anliegen ist. Sich für Klima- und Umweltschutz aussprechen, offen wären für wirklich systemische Veränderung. Wenn es dann um einzelne Maßnahmen geht, die dann im politischen Diskurs verhandelt werden, dann schaut das oft ganz anders aus. Sei es Verbrenner aus bis hin, wir haben das Beispiel schon genannt, zum Heizungstausch. Woran liegt das?
Also einmal haben wir natürlich Macht und Interessen. Das ist eine Analysekategorie, die darf die politische Ökonomie mit reinnehmen, die fehlt in vielen der ökonomischen Modelle. Und ich glaube, dass deshalb die ökonomischen Modelle manchmal nicht so gut erklären können, warum etwas passiert. Und im anderen, und da bin ich als Wissenschaftskommunikatorin eben eingestiegen und wir haben Mission Wertvoll als eine ganz neue Initiative deshalb auch gegründet, zu schauen, wie können wir denn die Debatten ein Stück weit reparieren. Also wir haben zum Beispiel einen Debattenkompass ins Leben gerufen, der an aus unserer Sicht vier Sollbruchstellen eigentlich anknüpft. Weil wie Sie gesagt haben, die Debatte ist dann an einer einzelnen Maßnahme und was für eine Zumutung das ist. Aber die Frage, worum geht's eigentlich, die wird ja ausgeblendet, weil Politik kommt ja eigentlich nur mit Maßnahmen um die Ecke, wenn sie ein Problem lösen muss oder tatsächlich ein Ziel verfolgt. Und das sind ja Gemeinwohlziele, ob sie in der Nachhaltigkeitsstrategie, in den Grundrechten etc. verankert sind. Das heißt, worum geht's eigentlich, hat meistens einen positiven Ausblick. Und den darf man nicht weglassen, wenn man über eine Maßnahme spricht. Das ist so Art 1. Und das Zweite ist, was wir eben schon mal hatten, mit dem, was kostet es, wenn wir nicht handeln. Weil das ist auch immer, der Status quo muss sich nicht rechtfertigen, sondern nur die Alternative. Da eben aufzuklären, dass Wirkung auch stattfindet, wenn wir nichts ändern. Und als Drittes, ach, das geht ja gar nicht. Ne? So ein nächster Defekt der Debatte. Und der deutsche Alleinweg, bei uns ist das im Moment ganz virulent. Und wir machen doch eh schon so viel. Und diese Wärmepumpen auch noch. Ja, aber im europäischen Ausland ist es halt kein Problem. Also die Geschichten des Gelingens zu erzählen und zu sagen, da sind doch Vorreiter, wie haben die das gemacht? Da könnten wir ja von lernen, anstatt einfach zu sagen, geht nicht. Also Wer möchte, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Das auch zu benennen. Und als letztes, oh, jetzt ist zu spät. Jetzt ist ja eh alles vorbei. Das ist ja auch eine ganz typische Blockade in der Debatte. Nein, Zukunft ist offen. Auch wenn wir 1,5 Grad nicht schaffen, sind 2 Grad deutlich besser als 5. Und wir wissen auch nicht, welche vielleicht technologischen Durchbrüche oder andere wir noch entwickeln, wenn wir auf dem Ziel Klimawandelvermeidung weiter forschen. Aber wenn wir das jetzt weglassen, ja, wie sollen wir dann das Problem in den Griff bekommen? Und es gibt weitere Gipfel und es gibt Möglichkeiten, wieder neue Allianzen zu schmieden. Also dieses, wo ist der nächstmögliche Schritt? Und in dem Vierklang haben wir als Beispiel mal einen Debattenkompass konzipiert, weil wir gedacht haben, wir stehen uns selbst so im Weg, wenn wir nur die Maßnahme als Zumutung diskutieren, so tun, als würde der Status quo einfach so fortlaufen, wenn wir nichts anfassen, so tun, als wäre das alles irre von irgendwelchen Spinnern, die vorgetragen werden, und so tun, als wäre es eh schon zu spät, nur weil eine Sache vielleicht nicht geklappt hat.
Ihr neues Buch heißt Werte. Was haben denn Werte, das klingt so nach etwas Althergebrachtem, nach etwas Bewahrendem auch, was haben denn Werte damit zu tun, wie sich Gesellschaft verändern kann?
Also mir war es total wichtig, auf der Ebene Werte einzusteigen, weil in Umbruchphasen ja bestimmte Regeln nicht mehr halten oder wir sie dringend neu ausrichten sollten, wenn wir mit unseren Werten kongruent, also in Stimmigkeit, weiter agieren sollten. Das heißt, ich komme ja aus der Wissenschaft immer aus der Analyse der, was hat sich verändert, also den Kontext anzuschauen, um dann zu gucken, wo finden wir Stabilität, was sind Versprechen des Umgangs zum Beispiel oder des Zieles, von Freiheit über Wohlstand, aber auch Vertrauen und eine gewisse Form von Anstand, die habe ich stark gemacht. Also Kompasswerte, wenn es wackelt und wenn es wirklich brüchig wird. Und dann aber zu gucken, welche Werte haben wir eingebaut in unsere Institutionen. Das ist der zweite mir ganz wichtige Teil, weil die in unserem quasi hinten im Rücken, in dem, was bei uns im Regal liegt oder in dem, wie wir konstruktive oder positive Geschäftsmodelle bilanzieren oder wie wir Subventionen strukturieren, ja eine Lenkungswirkung eingebaut haben, die bestimmte Werte priorisieren. Also sind überall Wertentscheidungen eingebaut und da müssen wir mal irgendwann gucken, wie lenken die uns eigentlich, weil die ja unsere Freiheit im Alltag vorstrukturieren und bestimmte Dinge wahrscheinlicher machen, andere weniger. Und da liegt ja ein Riesenpotenzial, deshalb habe ich so einen Designansatz gewählt, zu sagen, hey, Design ist doch im Grunde genommen die sorgfältige Suche nach den besten Lösungen, um bestimmte Ziele zu erreichen oder Bedürfnisse zu befriedigen. Und da hat Bruce Mauer mal so schön gesagt, das ist ein kanadischer Designer, der mich sehr inspiriert hat, weil er so Systeme eben sichtbar macht. Er hat mal gesagt, once you start caring, you start designing. Also wenn ich anfange, Fürsorge, also ein wirklich Bedürfnisse verstehen zu wollen und den Kontext verstehen zu wollen, wie kriege ich die bestmöglich mit geringster Schadschöpfung hin, dann fängst du an zu designen. Dann klotzt du nicht nur durch, weil es für mich gerade am besten aussieht, sondern du überlegst wirklich, was sind die funktionierenden Lösungen. Und wenn wir das für Politikgestaltung nehmen und das auch in die Bilanzen setzen würden, dann würden wir ganz anders Dynamik freisetzen können und dann müssen wir nicht so viel Schuld suchen, sondern können sagen, wir machen einfach die Spielregeln und die Rahmenbedingungen so, dass die nachhaltigen Lösungen viel leichter rauskommen.
Das klingt jetzt so, als wären wir uns über unsere Wertebasis, die hinter diesem Vorhaben steht, total einig. Aber es hat ja jeder auch unterschiedliche Werte, auch jemand wie Donald Trump hat seine Werte, die aber vielleicht eben sie nicht teilen.
Genau, und deshalb ist es mir auch wahnsinnig wichtig gewesen zu sagen, es geht nicht nur um die Werte, wo wir die unterschiedlich vielleicht spüren und interpretieren, sondern es geht auch nur um eine empirische Verankerung. Also wirklich auch zu sagen, Wirkung kann ich ja nicht weglassen, um dann zu sagen, ich bin völlig aligned mit meinen Werten. Das sehen wir in diesem völlig ad absurdum geführten Freiheitsdiskurs eigentlich. Ja, individuelle Freiheit darf ich auf keinen Fall einschränken, was die Konsequenzen meines Handelns sind, ist mir aber vollkommen egal. Das ist ja nicht mehr liberal und das ist im Grunde genommen auch kein Freiheitsbegriff, der für alle wirken kann und der vor allem auch nicht langfristig wirken kann, wenn ich sage, die Konsequenzen schaue ich mir nicht an. Und deshalb ist dieses Ankern in der Wirklichkeitsveränderung und in der Empirie für mich genau der Schritt gewesen, zu sagen, damit kommen wir aus einem völlig erratischen Wertediskurs mal raus. Weil ich dann eine gewisse Form von Argumentation da reinfinden muss. Wie findest du das denn in Ordnung, dass deine Freiheit gerade über allen anderen steht? Und wie würdest du, da finde ich John Rawls zum Beispiel wunderbar, der ja auch gesellschaftlich und systemisches betrachtet hat mit dem Schleier der Unwissenheit, wie würdest du vielleicht dir eine Gesellschaft wünschen, wo Freiheit dir wichtig ist, wenn du vorher nicht weißt, an welcher Position du stehen wirst. Das würde ich den ganzen Libertären, die gerade Freiheit schreien, indem sie eigentlich Marktstrukturen abschaffen und Tyrannei in die Welt bringen, gerne mal vorschlagen.
Das Stichwort Freiheit ist schon gefallen. Also hinten auf dem Klappentext, den es wahrscheinlich nicht Sie verfasst haben, werden Wohlstand, Freiheit und Sicherheit als die Werte, als so Beispiele für Werte genannt. Jetzt erlaube ich mir, Ihnen und dem Verlag zu unterstellen, dass Sie nicht ganz zufällig diese gewählt haben und nicht sowas wie Zusammenhalt, Frieden, Gerechtigkeit, weil einfach das drei Schlagwörter sind, die gerade einfach unseren Diskurs sehr bestimmen. Warum treffen gerade diese Schlagwörter den Nerv der Zeit so?
Es war tatsächlich so. Also ich habe mir die Wahlplakate angeschaut und da war völlig egal, welche Partei, die drei sind eigentlich immer angespielt worden und bei allen drei ganz elegant, ohne zu sagen, was heißt das in der Realität. So, ne? Habe das Gefühl, also Sicherheit ist ja ein ganz, ganz, ganz grundlegendes Konzept für Menschen, um sich entfalten zu können, um in einer Gesellschaft auch zu leben, von der sie sagen, das ist eine gute Gesellschaft. Und ich finde da auch den Begriff der menschlichen Sicherheit so relevant. Den hat Kofi Annan mal geprägt in einer, es war eine UN-Kommission, die sich über ein Sicherheitskonzept für die Welt Gedanken gemacht hat und hat es von nationalen Sicherheitsargumentationen unterschieden. Und er hat gesagt, eigentlich gibt es zwei Zutaten für menschliche Sicherheit und das ist Freedom from Want und Freedom from Fear. Also, dass ich frei bin von unbefriedigtem Bedarf, sprich, ich nicht hungere, nicht krank und unversorgt bin, etc. Aber auch vom Fear, also vor Angst, dass ich bedroht werde, beispielsweise nur, weil ich eine andere Meinung habe oder eine andere Hautfarbe habe. Und das ist ja eigentlich eine schöne Idee. Wie kriegt man dieses menschliche Sicherheitskonzept, würde für mich sehr nah beispielsweise an die Freiheit ranrutschen. Aber es ist eben empirisch geerdet. Weil das kann ich mir ja angucken, dafür haben wir Indizes und so weiter. Und Wohlstand ist natürlich genau das wirtschaftliche Versprechen. Und gerade in Deutschland mit diesem Wohlstand für alle ist das so tief in unsere DNA eingebrannt als ein Erfolgsmodell, wo auch ein bisschen Stolz frei wird. Und das finde ich relevant, weil wir merken auch bei Nachhaltigkeitsstrategien oder Veränderungsstrategien, die anknüpfen an etwas, was in der DNA, in der Identität, in auch etwas, was man fortschreiben möchte, weil Stolz da drin verankert ist, wenn das daran anknüpfen kann und es aber weitertragen kann, also in die Realität aktualisieren kann, sind das meistens die erfolgreichen Strategien. Das heißt, wie können wir, weil die Wohlstandsforschung gibt es ja auch da, empirisch geerdet, im Grunde genommen dann klar messbare Ziele auch vorausstellen und sagen, das ist doch ein super Kompass. In der Nachhaltigkeitsstrategie stehen sie ganz ähnlich drin, dankenswerterweise. Und im letzten Punkt dann eben ja die Freiheit und die Sicherheit und dann Wohlstand hängt ja viel miteinander zusammen. Weil wenn sich Menschen sicher fühlen, sind sie auch kreativer, bringen sich mehr ein. Das heißt, dann kriege ich die Veränderung von dem, was einen Wohlstand trägt, in einer veränderten Umwelt, natürlich auch viel schneller in die Umsetzung, als wenn alle nur denken, ah, die anderen, die wollen mir was Böses, die wollen mir was wegnehmen, den kann ich eh nicht über den Weg trauen. Und deswegen war das für mich eine eigentlich ganz schöne Gemengelage. Aber ich habe die gewählt, wo wir sagen, da hat sich in der Forschung schon viele Kolleginnen und Kollegen auf den Weg gemacht, zu gucken, wie kann man das eigentlich auch messen.
Welchen Aspekten des Wohlstands, den Sie gerade beschrieben haben, wird denn nicht Rechnung getragen in unserem Alltagsdiskurs über Wohlstand?
Naja, wir tun zwei Dinge nicht. Also wir sprechen nicht darüber, dass es bestimmte naturwissenschaftlich gezogene Grenzen gibt, dessen, wie viel wir rausnehmen können, ohne dass wir die Versorgungssicherheit torpedieren. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig, das rutscht ja im Diskurs völlig weg. Wieso ist denn Naturwissenschaft auf einmal Ideologie geworden? Also was war das eigentlich für ein Kunststück, ne? Und auf was wollen wir dann noch aufbauen? Und Naturwissenschaft ist natürlich von Sozialwissenschaften auch nochmal zu unterscheiden. Weil sozialwissenschaftliche Konzepte haben was wir Reflexivität nennen. Das ist die Art, wie wir uns beschreiben, wie wir die Welt beschreiben, wirkt direkt auf das, was wir uns zutrauen und wie wir miteinander umgehen, zurück. Das hast du aber natürlich bei Naturgesetzen deutlich geringer und weniger. Die Natur interessiert sich erstmal nicht, ob wir sagen, du bist Ideologie oder nicht. Die macht halt weiter. Und deshalb ist die Einladung, das einmal A zu unterscheiden und dann natürlich aber auch die Konsequenzen ernst zu nehmen. Das wollen wir nicht. Wenn wir das Gefühl haben, dann müssten wir viele Dinge, die wir lieb gewonnen haben, ändern. Und jetzt sind wir leider an diesem Kipppunkt, wo das Gefühl ist, es werden sich nicht ausreichend Leute ändern. Dann sehe ich zu, dass ich auf der Seite der Stärkeren bin, damit ich wenigstens oben schwimme. Und damit haben wir diesen Vertrauensverlust. Und das ist für mich der Punkt zwei, warum Fairness so wahnsinnig wichtig ist, als ein ganz grundlegender Wert, den wir fast körperlich spüren. Also wir spüren, wenn eine Situation unfair ist oder ein Ergebnis unfair ist, dann braucht es viele kulturelle Erklärungen, wie wir sowas wie ein Kastensystem oder andere legitimieren. Da sind wir auch kreativ drin. Das sind ja Herrschaftsstrategien zum Teil auch. Und da eben zu überlegen, wie kriegt man diesen Gesellschaftsvertrag, was ja in Demokratien immer eingebaut und eingewebt ist. Also eine freiheitliche Gesellschaft braucht ein gewisses Verständnis darüber, dass Wohlstand für alle zählt. Freiheit für alle zählt. Weil dann habe ich die Sicherheit zu kooperieren, dann habe ich die Sicherheit zu investieren, dann habe ich die Sicherheit, mich auch mal zurückzunehmen, ohne davon auszugehen, dass ich dann nie wieder was zu sagen habe. Und deshalb sind die beiden Komponenten für mich, also das Zutrauen daran, dass ein faires Ergebnis wirklich am Ende stehen soll und dass wir die Grenzziehung ernst nehmen, anstatt dass diejenigen, die wissen, sie sind da, aber sie haben die Maßnahmen und Mittel, sich rauszuziehen aus den Konsequenzen, im Grunde genommen am meisten weiter konsumieren.
Jetzt sehen wir mancherorts politische Akteure, die mit eben solchen Verständnissen von Wohlstand für alle, Freiheit für alle in ihren konkreten Ausformungen, sprich Menschenrechte, Medienfreiheit, Gleichberechtigung, wenig anfangen können, um es vorsichtig auszudrücken. Wie kann man sich mit solchen Akteuren auf einen gemeinsamen Wertekanon verständigen?
Erstens ist es wichtig, einfach anzuerkennen, dass es in sozialwissenschaftlichen Studien so zwischen 9 bis 15% einer Gesellschaft gibt, die wollen einfach nicht Fairplay. Sei es Rechtsradikalität, Rassismus oder eben tatsächlich so menschenverachtende Perspektive, dann will ich ja auch nicht mit anderen kooperieren, ich will gewinnen. So. Und das ist in Ordnung. Wenn man die identifiziert hat, dann braucht es, kann man sich abarbeiten, es wird nicht funktionieren. Aber es sind ja in einer Demokratie, Gott sei Dank, mehr Menschen als 10 bis 15% in der Lage, Mehrheiten zu gestalten. Und dann ist die Art, wie wir sprechen, wahnsinnig relevant. Also erstens dieses Gesichtswahrende, wie kann ich Veränderungen besprechen, ohne dass wir so viel von Gewinnern und Verlierern sprechen. Weil dann spiele ich ja gleich etwas an, ne? Dieses, die Alten, die im alten System, das wir jetzt ja auch mit den Legacy Media, wie das alles probiert, die müssen abgeschafft werden, dann wird die Welt wieder gut. Dann spiele ich natürlich auf so ganz tief liegende Werte von Selbstwert bis hin zu Identitäten an. Und warum sollen die sich das einreden lassen, dass sie das nur das Problem sind? Also wie öffne ich einen Dialog und einen Pfad der Veränderung und eine Beteiligung der Betroffenen in dem Sinne, dass eben die Übergänge mitgetragen werden können? Also Teil von dem, was ich gewillt bin zu tun. Und da die Ängste zu nehmen. Und der dritte Punkt, der mir total relevant erscheint, ist tatsächlich auch weiter aufklären, aufklären, aufklären. Weil da muss ich gar nicht Werte loslassen. Wenn ich verstehe, wie sich Wirklichkeit verändert, dann ist klar, dass wir andere Lösungen brauchen, damit ich meine Werte beibehalten kann. Also bei Konservatismus fällt mir das am meisten auf. Die Bewahrung der Schöpfung oder ein Geschäftsmodell in die Zukunft entwickeln, die ehrbare Kauffrau, ehrbare Kaufmann. Das bedeutet ja, dass ich die Art und Weise, wie wir Dinge tun, updaten sollte in dem Moment, wo sich die Wirklichkeit stark verändert. So damit ich weiß, ich bin immer noch in dem gleichen Wertekanon unterwegs. Und für mich die faszinierendsten Runden waren da immer die Bürgerräte. So, wo ausgelost wurde, wo kommen die Leute her? Ganz unterschiedlich, würden sich im Alltag wahrscheinlich selten begegnen und kriegen dann die Möglichkeit, Expertinnen und Experten zu befragen, wie denn eigentlich diese Zusammenhänge sind, also vor allem auch ein Wirklichkeitsverständnis wieder nach vorne zu setzen, um dann zu sagen, jetzt seid ihr gefragt, bitte Lösungen zu entwickeln, die ihr mittragen könnt. Das heißt, es sind alle drei Komponenten gegeben. Ich habe die Wirklichkeit beschrieben, ich habe Fragen stellen lassen, das heißt auf Augenhöhe miteinander die Verständigung, worum geht es eigentlich gerade, erlaubt und dann die Handlungsoptionen auf den Tisch gelegt beziehungsweise auch Vorschläge eingesammelt und dann konnten die noch wieder evaluiert werden von Expertinnen. So würde das wahrscheinlich wirken. Und das heißt, ich habe die Handlungsoptionsentwicklung auch mit in die Gruppe getragen und es hat für alle sehr viel Sinn gemacht, weil man das Gefühl hatte, es ziehen dann tatsächlich bei diesen Kompromissen auch alle mit. Das heißt, ich komme wieder in die Bewegung, ich komme wieder in die Gestaltung. Und interessanterweise sind das die drei Formen von Wissen, die wir bei Resilienzforschung und Kohärenzforschung finden. Ein Verständniswissen für die Situation. Und wird sie aufhören, vorübergehend sein? Oder was treibt sie, wenn sie nicht aufhört, was müssten wir verändern? Handlungsoption, was können wir tun? Wer könnte was tun? Und als drittes ist diese Sinnfrage, ist es entweder mit meinen moralischen Werten total kongruent, ich sage, es muss passieren, egal wie, ich suche immer weiter. Oder vor allem diese Frage, wenn andere mitmachen, das ist in Gesellschaften relevant, dann schaffen wir mit kleinen Veränderungen, die wir alle einbringen, in der Summe das große Problem zu lösen.
Also andere zum Mitmachen animieren.
Frau Göppel. Fragen, ob sie mitmachen wollten, das wäre doch eigentlich so schön.
Frau Göppel, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Und wenn Sie bis jetzt dran geblieben sind und auch Lust bekommen haben mitzumachen, dann lege ich Ihnen nicht nur die Bücher von Maya Göpel ans Herz, sondern auch ihre Lecture on Science Communication, die sie am Freitagnachmittag an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hält. Es gibt noch Restkarten. Mein Name ist Christine Meierhofer. Wenn Sie Feedback oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@diepresse.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.